zu den weiteren Abenden in unserer Vortragsreihe unter dem Thema Die Logik des Glaubens, die Bibel, das glaubwürdigste Buch der Welt. Sicher wird uns Benedikt Peters Interessantes und Wichtiges in unserer Zeit, für unsere Zeit dazu sagen, einer Zeit, in der die Bibel ja von allen Seiten in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit hin angegriffen wird. Wir sind schon gespannt. Doch bevor Benedikt Peters mit seinem Vortrag beginnen wird, wird uns der Thomas Richers aus Karlsruhe, der zu uns gekommen ist, noch zwei Lieder singen.
Wenn man sich die Bibel anschaut, und ich kenne sie schon sehr lange, dann ist es etwas ganz Faszinierendes. Dieses Buch ist sowas Faszinierendes, es ist sowas Großes, Umfangreiches, dass ich es oft zugeschlagen habe und gesagt habe, ich verstehe es nicht. Aber wenn ich das Buch genauer betrachte, dann merke ich, dahinter steckt ein ganz großer und genialer Schriftsteller, nämlich Gott. Niemand ist größer als du, niemand im Himmel, niemand auf Erden. Niemand ist größer als du, niemand im Himmel, niemand auf Erden. Herr, nur dir allein will ich folgen und deine Botschaft weitertragen, Menschen weitersagen von dir. Du hast mir Leben gegeben, dafür gabst du deinen Sohn, und er war dir ganz gehorsam bis zum Tod. Solange ich lebe, will ich dir vertrauen, du mein Vater, mein Schöpfer und mein Gott. Du erforschest mein Herz, weißt, was ich denke, was ich erträume. Herr, du erforschest mein Herz, weißt, was ich wünsche, wie ich es meine. Lenke alle meine Gedanken und lass dein Wort mich ganz bestimmen, Menschen zu gewinnen für dich. Du hast mir Leben gegeben, dafür gabst du deinen Sohn, und er war dir ganz gehorsam bis zum Tod. Solange ich lebe, will ich dir vertrauen, du mein Vater, mein Schöpfer und mein Gott. Du hast mir Leben gegeben, dafür gabst du deinen Sohn, und er war dir ganz gehorsam bis zum Tod. Solange ich lebe, will ich dir vertrauen, du mein Vater, mein Schöpfer und mein Gott. Wer sich eingehend mit der Bibel beschäftigt, der wird entdecken, dass die Bibel etwas sehr Unlogisches ist. Und das hat mich als junger Mensch immer verwirrt, und ich dachte immer, wie kann man das genau erklären? Aber wenn man die Bibel liest, dann könnte man ganz verrückt werden, weil manchmal steht zum Beispiel in einer Stelle, Gott ist tot. Das steht in der Bibel, ja? Wenn man das so liest. Wenn man weiterliest, das sagen die Törichten, das sagen die Dummen. Aber ich habe festgestellt, wenn wir unser Leben betrachten, dann ist das wie mit der Bibel, das ist nämlich auch unlogisch. Und trotzdem birgt es in unserem Leben eine Logik, eine Linie, will ich mal sagen. Und so ist auch die Bibel zu verstehen, da ist eine ganz große Linie. Und diese Linie, habe ich entdeckt, das ist für mich das Thema Liebe geworden. Wer mal das Alte Testament liest, und das ist sehr spannend, da gibt es übrigens für Kinder interessant einige Krimis, Mordfälle und auch spannende Eroberungszüge. Da geht's also, gibt es ganz viele Stellen von Krieg, Hass und Gewalt. Das könnte man fast meinen, als wäre das die Tagesschau. So ist das Alte Testament zum Teil beschrieben. Und dann müsste man sagen, meinen, was ist das für ein Gott, der von Hass und Gewalt und Krieg schreibt? Aber wenn wir die Bibel insgesamt sehen, dann muss ich eins sagen, Gott ist ein Gott, der Frieden will. Schön ist es, wenn unter Brüdern Liebe und Friede wohnen. Gott verheißt dem Volk Israel, ich werde euch ein Land führen, wo Milch und Honig fließt, wo ihr in Frieden leben könnt, zufrieden sein. Ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, ich will zufrieden sein, ich will glücklich sein. Und das kommt in der Bibel ganz klar zum Ausdruck, Gott hat Frieden mit uns vor. Und deshalb singe ich jetzt ein hebräisches Lied, das heißt Hinema Tov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad. Und wir können das nachher zusammen singen, das heißt, schön ist es, wenn unter Brüdern Liebe und Frieden wohnen. Hinne matof umanayim, shever achim gam yachad. Hinne matof umanayim, shever achim gam yachad. Hinne matof, shever achim gam yachad. Hine matov, sheberachim gam yachad. Hine matov umanayim, sheberachim gam yachad. Hine matov umanayim, sheberachim gam yachad. Ich sing's mal auf Deutsch vor und dann lasst es uns einfach zusammen versuchen. Das ist ein wunderschönes Lied.
Schön ist es, wenn unter Brüdern Liebe und Friede wohnen. Schön ist es, wenn unter Brüdern Liebe und Friede wohnen. Sucht Gemeinschaft, Liebe und Friede. Schön ist es, wenn unter Brüdern Liebe und Friede wohnen. Schön ist es, wenn unter Brüdern Liebe und Friede wohnen. Sucht Gemeinschaft, Liebe und Friede übet. Sucht Gemeinschaft, Liebe und Friede übet.
Und das Ganze nochmal mit schön ist es, wenn unter Schwestern. Da ist es nämlich genauso wichtig.
Schön ist es und unter Schwestern Liebe und Friede wohnet. Schön ist es, wenn unter Schwestern Liebe und Friede wohnet. Sucht Gemeinschaft, Liebe und Friede übet. Sucht Gemeinschaft, Liebe und Friede übet. Hine matov, shevet achim gam yachad. Hine
Wir kommen heute Abend zu unserem dritten Vortrag, dem, der meinem Herzen am nächsten ist. will heute Abend versuchen zu zeigen, warum die Bibel das glaubwürdigste Buch der Welt ist. Wie komme ich überhaupt dazu, hier zu stehen und einen Vortrag ausgerechnet zu diesem Thema zu halten? Es sind zwar schon einige Jahre seither, aber als ich 17, 18, 19, ja 20 war noch immer, habe ich das Christentum herzlich gehasst. Ich fand das die unerträglichste Einstellung, die man sich nur denken konnte. Ich hatte es für mich längst beschlossen, dass es, wenn es einen Gott gibt, dass ich mit dem nichts zu tun haben will. Und ich wohnte damals in der Schweiz. Ich dachte, dass man in diesem Land fast nicht leben kann, fast nicht wohnen kann. Das war in den ausgehenden 60er Jahren. Ich bin dann dahin gereist, wo man damals, wo viele junge Menschen damals das Lebensglück wähnten. Ich kam nach Indien. Ich reise ein zweites Mal dahin. Und ich habe auf dem indischen Subkontinent Menschen kennengelernt, mit Menschen zusammengelebt. Das erste Mal hatte ich Gelegenheit, mit Menschen zusammen zu sein, die sich als Christen bezeichneten und mit Christus lebten. Das hatte ich bisher noch nie aus der Nähe so gesehen. Und im Zusammenleben mit diesen ganz einfachen pakistanischen und indischen Christen bin ich durch das Lesen dieses Buches, durch das Lesen der Bibel, Christ geworden. Ich habe nicht die christliche Religion angenommen, sondern ich habe mich dem Christus Gottes, dem Sohn Gottes, ausgeliefert. In diesem Buch, geschrieben von Menschen, redet der ewige Gott, der in der Person Jesu Christi Menschengestalt angenommen hat und unter uns gelebt hat. Davon wurde ich durch das Lesen der Bibel überzeugt. Ich will heute Abend versuchen, einiges zu sagen zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Nun, es ist so, irgendjemand, irgendetwas glauben wir alle. Es gibt Leute, die glauben an eine politische Partei. Ich habe mit einigem Amüsement diese Plakate in der Stadt zur Kenntnis genommen. Und auf einem Plakat stehen da drei so Strahlemänner und dann steht irgendwie, wir sind stark oder irgend so etwas. Viele glauben denen. Ist auch ein Glaube. Ihnen vertrauen, auf sie und ihr Programm sich abstützen, dann wird es einem besser gehen. Irgendjemand, irgendetwas, irgendeinem Programm glaubt jeder. Nun, was wäre logischer, und heute Abend soll es um die Logik des Glaubens gehen, was wäre logischer, als dem zu vertrauen, der sich als die vertrauenswürdigste Person, als den vertrauenswürdigsten Zeugen erwiesen hat, den Menschen überhaupt kennen können? Jesus Christus nennt sich an einer Stelle im Neuen Testament den treuen Zeugen. Das heißt in einem Buch, er nennt sich zweimal dort so, den treuen Zeugen. Und in diesem Buch haben wir das Zeugnis Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Die Bibel bietet uns objektive Gründe, warum ihr getrost vertrauen können. Die Person Jesu Christi bietet uns objektive Gründe, warum wir ihm getrost vertrauen können. Die Überlieferung der Bibel, die Entstehung der Bibel, die Verbreitung der Bibel, Die bleibende Aktualität der Bibel, das sind äußere Belege, auf die will ich kurz eingehen. Und nachher werde ich einiges sagen über die innere Beweiskraft der Bibel. Und das ist die, die wirklich zählt und auf die es bei dir und bei mir drauf ankommt. Die äußeren Belege können uns höchstens Anlass sein, dass wir einmal sagen, naja, wenn das so steht um die Bibel, warum sollte ich sie nicht einmal zu lesen anfangen? Wenn du aber anfängst, in diesem Buch zu lesen, dann wird die innere Beweiskraft der Bibel dich überzeugen, dich überführen. Ich nenne jetzt oder zitiere jetzt einen guten Freund von mir, der war ein sehr überzeugter Moslem. Er hieß Muhammad Ashraf, lebte im nördlichen Pakistan, in Punjab. Und er begann die Bibel zu lesen, nur um anhand der Bibel die Christen fertig zu machen. Das ist ein ziemlich beliebter Sport in Pakistan. Ich bin selbst solchen, die diesem Sport frönen, etliche Male ausgesetzt gewesen. Und dieser Muhammad Ashraf begann die Bibel zu lesen mit diesem Zweck. Und dann hat die Bibel ihn ergriffen, ihn überführt, ihn zum Sohn Gottes gebracht. Das, was er zuletzt gewollt hätte. Er wollte ja den Christen beweisen, dass Gott keinen Sohn haben kann. Und dieser Ashraf Paul, so nannte er sich nachher, den Namen Mohammed abgelegt, Ashraf Paul nannte er sich nachher, er sagte mir, wer den Koran einmal wirklich gelesen hat, kann ihn nicht mehr lesen. Und wenn jemand hier ist in diesem Saal, der den Koran gelesen hat, der wird den beipflichten. Den liest man einmal und das genügt. Wer aber die Bibel einmal angefangen hat zu lesen, kann nicht mehr aufhören, sagte dieser ehemalige Moslem. Das sei der entscheidende Unterschied. Und so ist es wirklich. Wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, dann muss sie in sich solche Überzeugungskraft haben, wie es einem Wort des ewigen, unumschränkten, allwissenden, alleinweisen Gott geziemt und gebührt. Es würde keinem von uns in den Sinn kommen, eine Taschenlampe anzuzünden am helllichten Tag, um damit ans Firmament zu leuchten und zu beweisen, da oben ist die Sonne. Und so bedarf die Bibel, weil sie Gottes Wort ist, letztlich nicht der Beweisgründe unseres bestürzend beschränkten Gehirns. Dennoch einige äußeren Belege, die uns zeigen können, dass wir einmal allen Grund haben, uns mit diesem Buch auseinanderzusetzen und allen Grund haben, ihrer Botschaft zu vertrauen als einer historisch zuverlässigen, als einer historisch mannigfaltig belegten. Etwas zur Entstehung der Bibel. Die Bibel wurde geschrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Der erste Autor, der sich mit Namen nennt und den die Bibel auch als den Autor dieser Bücher bezeichnet, Mose, lebte im 15. vorchristlichen Jahrhundert. Der letzte Autor der Bibel, Johannes, lebte bis gegen Ende des ersten Jahrhunderts und schrieb dann die Offenbarung. 1500 Jahre liegen also zwischen Anfang und Ende der Bibel. 66 verschiedene Bücher, über 40 Autoren haben daran geschrieben. Und man müsste doch denken, eine solche Sammlung von Büchern, eine solche Ansammlung von so verschiedenen Menschen, das müsste ein recht buntes Sammelsurium von religiösen Ideen und Vorstellungen ergeben. Zudem waren die Autoren sehr verschiedene Leute. Wir haben unter den Autoren Gelehrte, geschult in der geschliffenen Dialektik der jüdischen Rabbinen, nämlich Paulus, gleichzeitig auch geschult an den griechischen Autoren und Philosophen als ein Gelehrter und ein Theologe. Paulus hat Bücher der Bibel geschrieben, einfache Hirten wie der Prophet Amos, Fischer wie Petrus und Johannes, ein Staatsmann wie Daniel, ein König wie David, ein Priester oder mehrere Priester wie Jeremia haben beigetragen zur Bibel, ein Zöllner, eine ziemlich zwielichtige Berufsgattung. Ein Zöllner hat ein Bibelbuch geschrieben, auch ein Arzt, Lukas. Verschiedenste Leute, verschiedensten Hintergrundes. Die Bücher wurden in verschiedenen Ländern geschrieben, teilweise in Ägypten, teilweise in Babylon, Babylonien, teilweise in der heutigen Türkei, Kleinasien, teilweise Griechenland, teilweise in Rom. Aus so verschiedener Zeit, so verschiedene Leute, an so verschiedenen Orten geschrieben. Was aber den Leser dieses Buches, je näher er sich mit diesem Buch beschäftigt, je gründlicher und je länger er es studiert, ist die Geschlossenheit der biblischen Botschaft. Ein Vergleich, wir sprachen ja in diesen Tagen von nicht christlich geprägten Kulturen. Das von den Muslimen heilig gehaltene Buch, der Koran, geschrieben von einem Mann. Ein Mann. Und man müsste doch denken, wenn ein Mann ein Buch schreibt, dann muss das Ganze doch mehr oder weniger zusammenhängend sein. Einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende haben. Man lese einmal den Koran. Man findet darin weder Anfang, noch Mitte, noch Ende. Noch Höhepunkt, noch Umkehr, nichts. Es ist ein buntes Gemisch von willkürlich ausgestoßenen Sätzen, blumige Beschreibungen, düstere Drohungen, banale Gemeinplätze, ein wüstes Durcheinander ohne Anfang, ohne Ende. Das ist wirklich so. Es kommen darin eine ganze Menge von Ausdrücken vor, die nirgends erklärt werden. Zum Beispiel steht im Koran, vieles wurde durch Mohammed übernommen von Juden und von Christen, die er kannte. Und vieles hat er irgendwie miteinander verwechselt, Dinge gehört und dann aufgeschrieben, nicht mehr gewusst, was es war. Und da steht zum Beispiel im Koran, Jesus sei der Messias. Hat er irgendwo gehört, aufgeschnappt. Jetzt, wenn man den Koran selber fragt, was ist Messias? Der Koran weiß es nicht. Man fragt einen Moslem, was ist denn das Messias, Al-Masih? Die wissen es nicht. Stehen Dinge drin, die irgendwo her sind, nirgends erklärt werden. Wer die Bibel liest, wird nicht nur von ihrer Geschlossenheit, von ihrer Einheitlichkeit überzeugt und überwältigt, sondern auch von ihrer Vollständigkeit. Wenn man das Neue Testament zu lesen anfängt, dann beginnt das Neue Testament mit einem Satz. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Alle diese Termini werden in der Bibel erklärt. Wer, was Jesus ist, was das bedeutet, wird gesagt. Warum er Sohn Abrahams genannt wird, wird erklärt. Warum er Sohn Davids genannt wird, wird erklärt. Und was das für eine Tragweite hat, wird erklärt. Warum überhaupt ein Geschlechtsregister in Matthäus Kapitel 1 stehen muss, die Bibel erklärt es. Das nur als Beispiel. Dann tritt ein Vorläufer, Jesu, von Nazareth auf. Warum ein solcher kommen muss und warum er das predigt, was er predigt, wird von der Bibel erklärt. Es wird uns gesagt, warum ein solcher kommen muss und dass er genau diese Aufgabe hatte und so weiter. Und so kann man hindurchgehen durch jedes biblische Buch und was in einem jeden biblischen Buch steht, wird von übrigen Büchern der Bibel erläutert, erklärt, verständlich gemacht. Obwohl 40 verschiedene Autoren, die so weit zeitlich auseinander lebten, daran schrieben. Und das ist nur möglich, weil wohl verschiedene Personen schrieben, aber doch ein Geist, sie alle inspirierte sie alle beim Schreiben, führte der Geist Gottes. Ich lese seit dem Herbst 71 täglich in der Bibel, also über 20 Jahre, und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, die Bibel fortlaufend zu lesen. Als bücherlesender Mensch fand ich, ein Buch beginnt man vorne und liest es durch. Und warum soll man das bei der Bibel anders machen? Und das mache ich bis heute so, ich lese die Bibel fortlaufend durch. Ich weiß nicht, wie oft ich sie gelesen habe, ich würde schätzen, die ganze Bibel an die 30 Mal oder mehr. Mindestens 30 Mal. Verschiedene biblische Bücher wohl 50, 80, vielleicht 100 Mal schon gelesen. Nun würde man doch denken, wenn man ein Buch ein, zwei Mal gelesen hat, dann kennt man den Inhalt und dann erschöpft sich doch der Inhalt irgendwann einmal. Es geht dem Bibellesenden so, je länger er sie liest, je gründlicher er sich mit ihr beschäftigt, desto tiefer, reicher, voller wird sie. Heute Morgen habe ich einige Kapitel gelesen, im 4. Mosebuch, einige Kapitel im Johannesevangelium. Einige Male beim Lesen war es so, als lese ich das zum ersten Mal. Nicht, dass ich etwas fand, das ich noch nie gelesen oder gehört hätte, aber es war so, als ob Gott zu mir redete, wie beim ersten Mal, als ich beim Lesen der Bibel, des Wortes Gottes, hier Gottes Stimme hörte. Die Bibel veraltet auch nie. Man kann sie nicht nur so oft lesen, wie man will, sondern sie ist auch in ihrer Botschaft bis zum heutigen Tag aktuell geblieben. Man vergleiche das einmal mit literarischen Produkten, die aus ungefähr der gleichen Zeit stammen. Ich sagte, Mose lebte im 15. vorchristlichen Jahrhundert. Ungefähr zur gleichen Zeit entstanden verschiedene Epen, Mythen aus den Völkern des Alten Orients, der Babylonier, der Assyrer, der kananäischen Völker, und man hat solche Epen und Mythen inzwischen entziffert. Man kann diese Texte lesen und man begegnet dort Personen wie zum Beispiel, die sind euch sicher allen bekannt, die sind bis heute aktuell geblieben, diese Leute, Enkidu, kennt ihr natürlich, Atrachas ist auch, ist allen ein Begriff, Ea, Inanna und so weiter, kennt sie nicht? Ach so. Ja, wer kennt diese Leute? Wer kennt sie? Niemand. Zur gleichen Zeit ungefähr schrieb Mose von Leuten, die hießen Abraham. Ein anderer hieß Isaac. Ein anderer Jakob. Ein weiterer Josef. Schon mal gehört solche Namen? Dann schrieb er von einem Land, Kana, Israel. Schon was gehört von diesem Land? Er schrieb also von Dingen, die 3500 Jahre nach ihm noch in aller Munde sind. Das erkläre mir einmal einer. Wie ein Mose darauf kam, von solchen Dingen zu schreiben, die 3500 Jahre später in aller Munde ist. In aller Munde sind. Nur erklärbar dadurch, dass ein Größerer als Mose ihm Dinge offenbarte und ihn von Dingen schreiben hieß, von dem dieser Größere, nämlich Gott, wusste, dass sie bis ans Ende der Tage von Bedeutung sein würden. Bleibende Aktualität also. Schon die erste Seite der Bibel und die ersten paar Kapitel der Bibel greift genau die Probleme auf, mit denen sich Philosophen bis zum heutigen Tag herumschlagen und keine Antwort finden. Zum Beispiel, was war zuerst? Materie oder Geist? wird auf der ersten Seite der Bibel gesagt. Oder wie entstand das Leben? Ist das einfach in besonderer Weise organisierte Materie und Energie zusammengebracht? Wie entstand das Leben? Die erste Seite der Bibel sagt es uns. Oder der Mensch, ist der Mensch einfach ein besonderes Tier? Ein Tier, das sich über die anderen Tiere entwickelt hat, so dass es nicht mehr auf allen Vieren herumkriecht und dann mit der Nase im Schmutz herumbohrt, sondern sich langsam also aufgerichtet hat und jetzt aufrecht geht. Auf der ersten Seite der Bibel wird eine Antwort auf diese Frage gegeben. Wie der Mensch überhaupt Mensch wurde. Es wird uns auf den ersten Seiten der Bibel gesagt, warum denn der Mensch einerseits einmalig ist, genial, Sinn hat für Schönheit, Sinn für Wahrheit, Sinn für Harmonie, für Frieden und gleichzeitig, dass er so widerliche Züge hat wie Egoismus, Neid, Unversöhnlichkeit, Hass und dass er darum fähig ist, so Brudermord, Totschlag, Krieg. Das sind Fragen, mit denen sich Philosophen herumgeschlagen haben. Die einen haben gesagt, ja, das liegt daran, dass plötzlich einem in den Sinn kam, jemandem in den Sinn kam, dieses Land gehört mir und einen Haag um dieses Land machte, einen Zaun um dieses Land machte. Das ist der Ursprung alles Bösen. Das haben Menschen, mündige, erwachsene Menschen geglaubt und gelernt. Nun, die Bibel sagt uns, woher das kommt, dass der Mensch in sich auch Böses hat. Und zwar auf den ersten Seiten des ersten Buches der Bibel. Wir merken, das Ganze hat eine Ordnung, hat einen Aufbau. Wir lesen die Bibel und wir beginnen zuvorderst mit diesem Satz, von dem wir halten, naja, weil wir uns gewohnt sind, dass dieser Satz am Anfang steht, weil wir es einfach wissen, der erste Satz der Bibel lautet, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, am Anfang steht das, was am Anfang war, denken wir, ah klar, Logo, denken wir so. Schaut euch einmal die restlichen für heilig gehaltenen Bücher der Weltreligionen an. In der Bibel steht wirklich das am Anfang, was man zuerst wissen muss, um den ganzen Rest zu verstehen. Man muss wissen, womit alles anfing. Wer am Anfang war, wer oder was? Gott. Und dann muss man wissen, woher die Materie kam. Diese sichtbare, sinnlich wahrnehmbare Welt. Das wird uns gesagt. Und nachher muss man wissen, woher denn der Mensch kam, der sich überhaupt Gedanken macht über die Welt, in der er ist. Wird uns gesagt. Also wir sehen, dass mit dem angefangen wird, was wir zuerst wissen müssen, um überhaupt denken zu können. Um uns überhaupt irgendwie platzieren zu können, einen Standpunkt einnehmen zu können, um von daher die weiteren Dinge zu betrachten. Und von da wird aufgebaut und die Bibel führt in einem gewaltigen Bogen an ein Ende. Und wenn man das letzte Buch der Bibel liest, das Buch der Offenbarung, dann stellt man fest, dass in diesem Buch alle Fäden, die vom ersten Mosebuch an angefangen wurden, Fäden, die durch das ganze Buch gehen, dass alle Fäden im letzten Buch der Bibel aufgenommen werden und mit ihrem Anfang verknüpft werden. Nicht ein loser Faden hängt am Schluss sinnlos, nutzlos da. Und das kann ich jedem als Herausforderung, als Aufgabe stellen, wenn du mir einen losen Faden in der Bibel findest, irgendeine Irrspur, die sich irgendwohin verläuft und zu nichts führt. Ich wäre sehr interessiert daran, diesen Faden zu finden. Ich habe keinen gefunden. So sehen wir, dass vom Anfang bis zum Ende ein planender, alles überwachender, alles auf ein Ziel lenkender Geist es geführt hat. Nun vergleicht das einmal mit den heiligen Schriften der Hindus. Die interessieren sich gar nicht für Anfang und Ende einer Sache. Die interessieren sich gar nicht für eine Entwicklung, die interessieren sich nur für Glück jetzt. Oder Nehmt einmal den Koran. Wisst ihr, wie der angeordnet ist? Was am Anfang des Korans steht, am Anfang das längste Kapitel, oder Sure, wie das auf Arabisch heißt, und am Schluss das kürzeste Kapitel. Das ist auch eine Ordnung, eine Art Logik. So kann man auch seine Privatbibliothek zu Hause ordnen. Das kann man machen, sein Büchergestell. Das dickste Buch oben links und das dünnste Heft unten rechts ist auch eine Ordnung. Nun, warum ist der Koran so angeordnet? Weil es keine andere mögliche Ordnung gibt. Weil keine innere Ordnung da ist, muss man das irgendwie so ordnen. Also wir haben in der Bibel eine chronologische und eine logische Ordnung. Wir haben gesehen, ein Geist, der alles geführt hat und darum diese Harmonie bewirkt hat, die Bibel hat bei den vielen Themen und den vielen Aspekten der verschiedenen Probleme menschlichen Lebens, menschlicher Bestimmung, menschlicher Sünde, bei der Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit all dieser Probleme, die behandelt werden, hat die Bibel doch ein zentrales Thema, das ein jedes biblisches Buch bestimmt. Das wie eine Sonne ist, um die sich alle Planeten drehen. Und dieses eine Thema ist Gott und der Mensch, und das wird auf den Punkt gebracht in der einen Person, die Gott und Mensch ist, gleichzeitig. Jesus Christus. Er ist die Mitte der Bibel, er ist darum auch das zentrale Thema eines jeden biblischen Buches. Innere Geschlossenheit, Einheitlichkeit, die Überlieferung der Bibel ist darum so einzigartig, weil Menschen, die die Bibel kannten, die sie lasen, die wussten um die Einmaligkeit dieses Buches, wussten darum, das ist Gottes Wort. Und darum hat man dieses Wort sorgfältiger bewahrt und sorgfältiger überliefert als irgendein anderes literarisches Produkt in der ganzen Menschheitsgeschichte. Allein vom Neuen Testament besitzen wir 4000 Manuskripte. Manuskripte heißt Handschriften, bevor Bücher gedruckt wurden. Wir besitzen 200 sogenannte Majuskelhandschriften oder Unzialen, also Handschriften in Großbuchstaben, und das heißt, dass sie sehr alt sind, wie die Paläographen wissen. Wir besitzen Handschriften des ganzen Neuen Testaments aus dem 4. Jahrhundert, also sehr nahe am Geschehen selbst, das sie beschreiben. Und eine solche ungeheure Fülle von Handschriften. Nur zum Vergleich, ich habe griechische Philologie an der Universität Zürich studiert, griechische Sprache und Literatur, und da liest man die verschiedenen griechischen Autoren, Dramatiker, Philosophen, Historiker. Der berühmteste griechische Historiker, Thukydides, der den Peloponnesischen Krieg schrieb, erlebt im 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Von ihm existieren, von seinem Geschichtswerk, das fast jeder Historiker kennt und den fast jeder Historiker irgendwann einmal zitiert und mit dem er im Laufe seines Studiums ganz sicher zu tun hat, jeder Historiker kennt Thukydides, und von diesem Thukydides existieren ganze 8 Handschriften. 8. Und die älteste Handschrift des Thukydides ist aus einer Zeit 1500 Jahre nach dem Geschehen selbst. Nun, die einmalig getreue Überlieferung der Bibel ist eine weitere Aufforderung, Ermunterung an uns, diesem Buch wirklich zu glauben, zu vertrauen, anfangen es zu lesen ganz abgesehen von der Aktualität ihrer Botschaft. Die Bibel spricht auch alle Menschen an. Das ist auch so ein Wunder. Die verschiedensten Charaktere, Menschen, die die verschiedensten Neigungen haben, verschiedensten Bildungsgrad, verschiedensten kulturellen Hintergrund, lesen die Bibel und finden in dieser Bibel den gleichen Herrn, das gleiche Heil, finden auch sich selbst da drin, wissen sich selbst direkt angesprochen und gemeint. Ich kam, wie gesagt, auf dem indischen Subkontinent zum Glauben, und der Mann, dem ich am meisten verdanke, dass ich Christ wurde, war ein Analphabet, hatte sogar einen Sprachfehler, hat gestottert. Ich war mehrere Monate mit ihm zusammen. Wenn er jeweils gepredigt hat, dann ließ er immer andere lesen. Er hat einfach auswendig gewusst, was wo steht. Und dann jeweils gesagt, liest du einmal 1. Petrus 3,7. Am anderen gesagt, liest du einmal Matthäus 11, Vers 25. Und so hat er gepredigt und ließ andere lesen. Wenn er nicht auswendig zitierte, konnte auch sehr viel auswendig. Aber er war Analphabet, ein ganz einfacher Mann. Durch ihn kam ich zum Glauben. Ich habe in Bangladesch unter Christen gelebt, einfache Reisbauern und Fischer. Ich kenne in der Schweiz Leute, die arbeiten auf einer Bank, Bankangestellte, Bankdirektoren. Lesen diese Bibel und finden die gleiche Freude, die gleiche Wonne an diesem Buch. Ich kenne Mathematikprofessoren, die lesen die Bibel mit dem gleichen Glauben, dem gleichen Vertrauen, mit der gleichen Freude. Wie ist so etwas möglich? Hier redet eben der Schöpfer zum Menschen, der ihn geschaffen hat, der sein Herz kennt. Und darum spricht es jeden an. Der es liest, der sich diesem Reden öffnet und stellt. Jetzt einige inneren Beweise zur Glaubwürdigkeit der Bibel. Die Erfahrung eines jeden Bibellesers ist die, die ich zum Beispiel heute Morgen machte. Ich las heute Morgen einige Kapitel aus dem Johannesevangelium, unter anderem auch dieses Kapitel, wo beschrieben wird, wie Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen ist. Und dann steht hier, einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tische im Schoß Jesu. Lag an der Brust Jesu, das war Johannes. Er lag an der Brust Jesu. Das bedeutet, dass er besonders innigen Umgang mit ihm hatte und darum er von seinem Herrn so schreiben konnte, wie er schrieb, das Johannes-Evangelium. Wir lesen dieses Evangelium, ich las heute Morgen dieses Evangelium und ich hatte den Eindruck, selbst den Herzschlag des Sohnes Gottes zu hören. Genau die gleiche Erfahrung. Der gleiche Herr, der gleiche Meister, den Johannes als seinen Meister kannte, ist da. Redet hier zu uns, ganz persönlich. Als ob wir an seiner Brust lägen und er nur zu uns reden würde. Oder du liest einen Psalm und du findest, dass du genau die gleichen Empfindungen hast, wie der Mann, der diesen Psalm schrieb, David, vor 2000, 3000 Jahren. Er lebte 1000 vor Christi geboren. Und wie ist so etwas möglich? Der gleiche Geist, der in David wohnte, der gleiche Geist, der in Johannes wohnte, wohnt in jedem, der an den Sohn Gottes glaubt. Der Geist Jesu Christi. Und so lesen wir, was diese Autoren geschrieben haben und merken, dass sie genau die gleichen Empfindungen hatten, die auch wir haben. Nach 3000 Jahren. Ich sagte schon, eine zusammenhängende Botschaft und etwas, das ganz erstaunlich ist. Die ersten Bücher der Bibel wurden geschrieben 1500 Jahre vor Christi Geburt, das letzte, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Man würde doch denken, wenn am Anfang schon so gewaltige, große Dinge schon proklamiert werden, dass Gott allmächtig ist, dass er ewig ist, dass er ein jenseitiger Gott ist, dass er der allein weise Gott ist, dass er ein Gott der Liebe ist, ein Gott des Gerichts. Das können wir alles aus den Mosebüchern entnehmen. Ein Gott der Treue ist, seine Charaktereigenschaften, seine Werke, alles wird gesagt über das Wesen Gottes in den ersten Büchern schon. Und jetzt ist das Erstaunliche, es wird nie etwas von dem zurückgenommen. Nie. Es muss nie revidiert werden. Dass ein späterer sagt, das war ein geringfügiger Irrtum, das müsste man so sehen. Nie. Und wir wissen bei allen Hypothesen, die Wissenschaftler in den verschiedenen Sparten aufstellen, sei es in den Sozialwissenschaften, sei es in den historischen Wissenschaften oder sei es in den sogenannten exakten Wissenschaften, Hypothesen werden aufgestellt, man meint, man habe eine Antwort, und nachher kommt später rein und merkt, es war doch nicht so. Und das ist eine ganz erstaunliche Tatsache, dass vom ersten bis zum letzten, es muss nie eine Aussage als irrtümlich zurückgenommen werden. Eine innere Stimmigkeit und dann auch diese Vollständigkeit, das bedeutet, dass Gott seinen ganzen Ratschluss, seine Gedanken hier enthüllt, geoffenbart hat. Und weil er uns alles gesagt hat, was wir wissen müssen, darum können wir auch die Bibel nehmen und anhand der Bibel die Bibel auslegen. Ich finde das großartig. Das hat eine ganz praktische Konsequenz. Das macht nämlich den Menschen in der rechten Weise frei vom Menschen. Wenn wir das begriffen haben, Gottes Geist wohnt in uns, wenn wir an ihn glauben, der Geist, der dieses Buch inspirierte, dieses Buch ist vollständig, dann heißt es, dass wir dienen und für ihn und zu seiner Ehre leben und seine Gedanken verstehen. Wir brauchen keine außerhalb der Bibel liegenden Quellen, die die Bibel erklären, auch keine außerhalb der Bibel liegende Autorisierung der Bibel. Sie autorisiert sich selbst, denn sie ist Gottes Wort und vollständig. Das ist übrigens ein Grund, wieso, wie ich gestern sagte, dass dort, wo die Botschaft der Bibel Menschen ergriff und Gesellschaften prägte, dass das die Mündigkeit des Menschen förderte, den Menschen vor Gott und darum auch vor Menschen mündig machte. Nun, zur inneren Stimmigkeit will ich versuchen, in ganz knappen Zügen zu zeigen, wie die verschiedenen biblischen Bücher, ich will das zeigen an den Mosebüchern, zusammenhängen und wie das hinübergeht durch das ganze Alte Testament ins Neue Testament. Das erste Buch der Bibel, das Buch, das am Anfang steht, sagt uns, wer Gott ist. Gott ist jenseitig, nicht ein Teil der Schöpfung, wie das verschiedene Philosophien gedacht haben, zum Beispiel der Pantheismus. Der Charakter Gottes wird im ersten Buch der Bibel geoffenbart, er ist nicht nur allmächtig, sondern er ist auch unendliche Liebe. Das zeigt sich in der Erschaffung des Menschen und in der Fürsorge für den Menschen. Unendliche Liebe. Wir haben also in Gott beides, Allmacht und Liebe, miteinander gepaart. Ist das wichtig? Ja, wichtig für uns zu wissen. Und wie dankbar sind wir, dass dem so ist. Stellt euch vor, wir hätten es mit Allmacht zu tun, ohne Liebe. Allmacht ohne Liebe ist Terror. Oder stellt euch vor, Gott wäre Liebe, aber ohne Allmacht. Dann wäre er wirklich das, wie Heinrich Heine in einem Gedicht etwas salopp, ja fast anzüglich sagt, ein Philanthröpfchen-Faselhänschen. Liebe gepaart mit Allmacht, das heißt, dass all das, was Gott uns zugedacht hat, dass auch die Macht hat, es zu tun. Aber dann wird uns auch gezeigt, Gott ist gerecht. Das heißt, dass Gott nie ein Wort bricht, was er sagt, geschieht. Gott ist gerecht, Gott ist heilig und darum ist Gott ein Gott des Gerichts. Ein Gott, der Böses entsprechend seinen Wort richten muss. Wird uns im ersten Mosebuch gezeigt. Der Mensch wendet sich von Gott ab, schlägt sein Wort in den Wind, die Folge ist Tod. Gerecht. Allmacht gepaart mit Gerechtigkeit. Allmacht ohne Gerechtigkeit wäre Willkür. Bodenlose Willkür, der wir hilflos ausgeliefert wären. Aber was wäre Gerechtigkeit ohne Allmacht? Darum muss Gott allmächtig sein. Was wäre Gerechtigkeit ohne Allmacht? Wäre ein frommer Wunsch. Und nicht mehr. Und so haben wir beides. Der Gott, der gerecht ist und der nach seiner Gerechtigkeit handelt, handeln muss, handeln wird, hat auch die Macht, das zu tun, was gerecht ist. Was vollkommen gerecht ist. Wird uns alles gesagt im ersten Buch der Bibel. Wird uns gesagt, wie der Mensch geschaffen wurde, wie der Mensch fiel, in Sünde fiel. An das erste Mosebuch schließt sich, übrigens bereits im ersten Mosebuch, kaum ist der Mensch gefallen, von Gott gefallen, wird bereits eine erste Verheißung eines kommenden Retters gegeben. Ein Retter wird kommen und den Menschen von den Folgen des Sündenfalls befreien. Das zweite Buch der Bibel setzt genau da an, wo das erste Mosebuch aufhört und redet, was uns nicht erstaunen muss, redet von Errettung. Das ist das Thema des zweiten Mosebuchs. Nachdem wir begriffen haben, wer wir sind, und warum wir so geworden sind, wie wir sind, woran das liegt. Ein ganzes Buch, das uns zeigt, auf welchem Weg der Mensch von der Sünde, vom Tod befreit werden kann, errettet werden kann, das Leben finden kann. Das ist das Thema des zweiten Mosebuches, Errettung. Und auch das, was im zweiten Mosebuch steht, Errettung, wie Gott rettet, es werden alle Prinzipien genannt, warum der Mensch gerettet werden muss, wie er gerettet werden muss und wozu er gerettet werden muss. Wird uns alles im zweiten Mosebuch gesagt. Und nachher im Verlauf der weiteren biblischen Offenbarung einfach weiter ausgelegt, genauer erörtert und schließlich im Neuen Testament wird uns gezeigt, wie Gott durch die Sendung seines Sohnes eine Errettung erwirkt hat, die viel, viel weiter geht als die Errettung Israels aus Ägypten. Diese Errettung, die im zweiten Mosebuch beschrieben wird, ist nur wie ein Modell. Modell an einem Bescheid, an einem kleinen, einfachen Beispiel vorgeführt, was Gott dem Menschen, den Söhnen Adams, bereitet hat in seinem Sohn. Buch der Errettung, das zweite Mosebuch. Es wird uns das noch als Detail, bevor wir weiterfahren, es wird uns etwas ganz Erstaunliches gesagt, wie Gott rettet im zweiten Mosebuch. Woraus müssen wir errettet werden? Wie werden wir gerettet? Und es wird uns bereits in diesem Buch gezeigt, wir werden nicht gerettet durch eine Philosophie, wir werden auch nicht gerettet durch eine Religion, wir werden nicht gerettet durch Halten von Geboten. Nein, Israel wurde gerettet dadurch, dass Gott ihnen einen Retter sandte. Mose. Die Geburt eines Retters wird beschrieben, die Geburt des Mose, und nachher wird uns gezeigt, wie Mose Israel aus Ägypten herausführt. Im Neuen Testament wird uns das erklärt, was das heißt. Wie rettet Gott den Menschen aus seinem Dilemma? Wie? Das Neue Testament bestätigt das, was schon Mose gesagt hat. Gott rettet uns, indem er einen Retter sendet. Nicht eine Philosophie gibt, nicht eine Gesellschaftslehre, nicht eine Religion, nicht eine Sammlung von Geboten, auch nicht eine Heilskörperschaft, eine Kirche oder so etwas, sondern indem er seinen Sohn sendet, der rettet. Dann das dritte Mosebuch zeigt uns, das schließt sich an das zweite, ganz logisch. Schließt sich an, was hat Gott mit dem geretteten Menschen vor? Und das dritte Mosebuch sagt uns, dass Gott Israel gerettet hat, damit es heilig sei. Was heißt denn heilig? Was heißt heilig? Da haben viele ganz sonderbare Vorstellungen. Heilig heißt, ganz einfach ausgedrückt, da sein, wo Gott ist und so sein, wie Gott ist. Und das ist tatsächlich das Wozu der Errettung. Im Neuen Testament wird uns gesagt, wer den Sohn Gottes kennt, dem Sohn Gottes glaubt, sich dem Sohn Gottes anvertraut, dass er dort sein wird, wo er ist, und dann auch so sein wird, wie er ist. Ich will zwei Stellen dazu lesen, aus dem Neuen Testament, die uns wiederum zeigen, etwas, das schon im Alten Testament steht, wird im Neuen Testament aufgegriffen und erläutert und dadurch bestätigt. Also, heilig sein heißt dort sein, wo unser Gott und Retter ist, Johannes 14, Vers 3, da sagt Jesus Christus zu den Jüngern, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Dort sein, wo er ist. Sein, wo er ist. Und dann sein, wie er ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da steht im Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihm gleich sein werden, sein, wo er ist, sein, wie er ist. Das ist das Thema des dritten Mosebuches. Dann kommt das vierte Mosebuch. Im vierten Mosebuch wird uns beschrieben, wie Israel auf einer langen Wanderung durch die Wüste zieht und dort allerlei Erfahrungen macht, auch allerlei Dummheiten macht, versagt, aber doch die Hilfe Gottes erfährt und am Ende doch am Ziel ankommt, nämlich im Land der Verheißung. So lehrt uns das vierte Buch der Bibel, dass wir, wiewohl wir gerettet sind, der Rettung erfahren haben, auch das Ziel unserer Rettung kennen, eines Tages so sein wie unser Retter und da sein, wo unser Retter ist. Aber wir haben ja noch eine Strecke Weges vor uns. Wir haben 20, 30, 40 oder 50 Jahre, die wir in diesem Leben auf dieser Erde noch verbringen müssen, das ist das Thema des vierten Mosebuches. Und das fünfte Mosebuch schließlich zeigt uns, wie alles, was Gott gesagt hat, wie all seine Worte, all sein Reden in Erfüllung gehen wird. Die Zuverlässigkeit aller Worte Gottes. Es folgen dann auf die fünf Mosebücher die historischen Bücher. Das Buch Josua, die Eroberung des Landes, dann das Buch der Richter, verschiedene Episoden der Fremdherrschaft und der Bedrückung, die Zeit der Könige, Propheten treten auf und wirken im Land und schließlich verliert Israel das Land, wird ins Exil, ins Assyrische und ins babylonische Exil verschleppt. Was ist der Sinn der historischen Bücher? Warum folgen auf die Mosebücher die historischen Bücher? Die ganze Geschichte Israels und die Darstellung dieser Geschichte in den historischen Büchern ist eine gigantische Bestätigung der Mosebücher. Eine gigantische Bestätigung der ganzen Botschaft des Mose. Mose hatte angekündigt und gesagt, dass Gott dieses Volk, das er aus Ägypten gerettet hat, in dieses Land führen würde. Und das Gott sagt, hätte. Und so geschieht auch. Er hat aber auch gesagt, wenn ihr mich vergesst, wenn ihr mich verwerft, wenn ihr ob all der guten Dinge, die ihr von mir empfangen habt, ob all der guten Gaben, mich, den Geber dieser Dinge, vergesst, dann werde ich euch aus dem Land hinauswerfen. Und genau das ist geschehen. Und so geht die Geschichte Israels im Land, beginnt die ganze Geschichte, die in den historischen Büchern dargestellt wird, beginnt mit dem Einzug ins Land, endet mit dem Hinauswurf aus dem Land und mit einer partiellen Wiedergewinnung des Landes. Aber auch das hatte Mose gesagt. Mose hatte angekündigt und gesagt, wenn ihr, nachdem ihr aus dem Land vertrieben worden seid, einseht, dass ihr euch gegen euren Gott versündigt habt, dann wird er euch zurückführen ins Land. Und das ist geschehen in den Tagen Esras, Nehemias, eine Rückkehr ins Land. Nun, die Propheten, die während dieser ganzen Zeit in Israel aufstanden und die Botschaft Gottes an das Volk richteten, von denen wir die prophetischen Bücher haben, die Bücher Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, die 12 kleinen Propheten, was tun die? Die Botschaft der Propheten ist abermals eine Bestätigung der Mosebücher. Also wir sehen, wie alle biblischen Bücher zusammenhängen, sich aufeinander beziehen. Die Propheten haben Mose zitiert und anhand dessen, was Mose gelehrt hatte, dem Volk gezeigt, wie weit sie abgewichen waren von ihrem Gott. Und dann kündigten sie dem Volk an, die Folge muss darum sein, Gericht, Fluch, Feinde werden euch vertilgen. Aber auch unter Berufung auf Mose, wenn ihr umkehrt, wenn ihr eure Missetaten, eure Sünden erkennt, bekennt, wird Gott euch segnen. Und so reden die Propheten von einer herrlichen Zukunft durch einen kommenden Retter, der Israel befreien wird von seinen Sünden und damit von all seinen Feinden. Das Neue Testament nun beginnt mit diesem Satz und dieser erste Satz im Neuen Testament ist ein Rückgriff auf das Alte Testament. Matthäus Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann wird dargestellt in den Evangelien, wie der verheißene Retter, der bereits im ersten Mosebuch angekündigt worden war, geboren von einer Frau, geboren von einer Jungfrau, wie in ihm Gott Mensch wird, unter uns Menschen lebt und am Ende seines Lebens selbst die Schuld der Sünde und die Strafe der Sünde auf sich nimmt. Und in seinem Tod Vergebung, Befreiung aus der Macht der Sünde, Errettung und ewiges Leben wirkt. Vier Evangelisten, alle vier beschreiben Leben, Sterben, Auferstehung Jesu Christi, alle vier aus einem etwas anderen Blickwinkel, aus einem etwas anderen Gesichtspunkt und doch stimmen die vier Berichte völlig überein. Nicht, dass sie deckungsgleich sind, aber sie ergänzen einander. Und ergeben ein vollständiges Bild von der unvergleichlichen, einmaligen Person Jesu Christi. Einer zeigt, dass Jesus Christus der König Israels ist. Der wahre König, König der Könige, der einst über das ganze Universum herrschen wird. Markus zeigt, dass er ein Knecht ist. Also das Gegenteil von einem König. Er, der wirklich König, Herr und Herrscher ist gleichzeitig Knecht. Diener Anna. Dann zeigt uns Lukas, dass er tatsächlich ein Mensch war. Wirklich ein Mensch. Und darum beschreibt Lukas so ausführlich die Empfängnis Jesu, die Geburt Jesu, das Detail, dass er in Windeln gelegt wurde, beschreibt uns ein Jugenderlebnis, wie der Zwölfjährige im Tempel ist, beschreibt und sagt uns sogar, dass er wuchs und erstarkte, heranwuchs und zunahm an Gnade und an Weisheit. Er war vollkommen Mensch, aber ein sündloser Mensch. Und dann Johannes zeigt uns, er, der Mensch war, ja, war auch gleichzeitig Gott, der ewige Gott. Ein vollständiges Bild. Wie ist das anders möglich? Vier schreiben einen Bericht, ohne sich miteinander abzusprechen, und doch decken sich die Berichte und ergänzen sich die Berichte und bestätigen sich die vier Berichte vollständig. Nur möglich durch göttliche Eingabe, Inspiration. Und ich sagte am Anfang, dass die Bibel sich selbst als Gottes Wort bestätigt, den, der sie liest. Und wer anfängt, in der Bibel zu lesen, der kann das erfahren, was ein Abraham einmal erfuhr. Abraham sitzt in seinem Zelt und hadert mit seinem Geschick und mit seinem Los, sitzt im Zelt und sieht nur die vier Wände seines Zeltes und nicht darüber hinaus. Und dann redet Gott. Und was geschieht, wenn Gott redet? Gott sagt, Abraham, geh hinaus aus dem Zelt und blicke hinauf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und so, wenn wir die Bibel lesen, dann redet mit einmal dieser ewige, unumschränkte Gott zu uns hinein in unser Leben, dass er so eingeschränkt ist. Wir sitzen doch hier in dieser Welt wie Abraham in seinem Zelt und sehen kaum über die Nasenspitze hinaus. Dann redet dieser ewige Gott und er lenkt unseren Blick hinauf zu den Unendlichkeiten des Himmels. Da, wo er ist. Und führt uns ein in die Gedanken und Absichten seines Herzens. Seine Ratschlüsse, die er von Ewigkeit her hatte, seine ewigen Absichten und seine ewige Bestimmung mit dem Menschen, mit dem erlösten Menschen. Darum kann ich dir nichts anderes wünschen, als dass du, wenn du das noch nicht gemacht hast, dir eine Bibel holst und anfängst, in diesem Buch zu lesen und gleichzeitig betest, von Herzen betest, oh Gott, rede zu mir. Und dann wird er zu dir reden und du wirst, nachdem er angefangen hat, zu dir zu reden, nicht mehr der gleiche sein. Hören wir jetzt noch ein Lied. Ja.
Es ist natürlich Glaubenssache, ohne Frage. Aber wenn du an Gott glaubst, glaub nicht so, wie es dir gerade passt. Denn so wie Gott in seiner Botschaft sich uns vorstellt, kannst du ihm trauen, seine Wahrheit macht dich frei. Denn Gott will keine Sklaven, will keine Sklaven. Er will Kinder, Gott will Kinder. Gott hat Frieden mit uns vor, zeigt den Weg zur Versöhnung, hat Frieden mit uns vor und geht selbst den ersten Schritt, hat sein Angebot vollzogen. Darum zieh doch endlich mit. Für Religion und alles Christliche wohl offen. Für die Menschen engagiert, nicht zu fromm und nicht zu frei. Ja, Gott schätzt Ideale und Gott schätzt deine Ziele. Doch will dich ehrlich jeden Tag, nicht nur sonntags morgens heuchelnd. Denn Gott will keine Sklaven, will keine Sklaven. Er will Kinder, Gott will Kinder. Mensch, Gott hat Frieden mit uns vor, zeigt den Weg zur Versöhnung, hat Frieden mit uns vor und geht selbst den ersten Schritt. Er hat sein Angebot vollzogen. Darum zieh doch endlich mit. Ein Leben lang ist mancher lieber selber. Der Rechtsanwalt vor Gott und will entschuldigend erklären und überhört in all dem Debattieren den Freispruch. Gott will nicht diskutieren, er akzeptiert deine Lage, denn Gott will keine Sklaven. Will keine Sklaven, er will Kinder, er will Kinder. Gott hat Frieden mit uns vor, zeigt den Weg zur Versöhnung, hat Frieden mit uns vor und geht selbst den ersten Schritt, hat sein Angebot vollzogen. Darum zieh.
Steht der Benedikt Peters jetzt zur Verfügung für Fragen.
Keine Fragen. Ja.
Sie sagen, Sie lesen die Bibel von Anfang an. War das schon immer so? Ist es nicht gut, im Neuen Testament anzufangen oder ist es besser, im Alten Testament anzufangen?
Also ich begann einfach vorne. Nein, das ist jetzt nicht ganz. Nein, ich begann damals mit dem Matthäus-Evangelium zu lesen. Und nachdem ich zum Glauben gekommen war, habe ich dann angefangen, die ganze Bibel fortlaufend zu lesen. Aber das muss durchaus nicht so sein. Allerdings ist es schon so, dass wir im Neuen Testament die Botschaft des Evangeliums klar und offen vor uns haben. Im Alten Testament wird das alles nur vorbereitet. Darum hat das schon etwas für sich, dass man das Schwergewicht zunächst aufs Neue Testament legt. Sie wollten etwas fragen?
Ja, wie verstehen Sie den Text, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt?
Man muss diese Aussage verstehen als eine Erläuterung des Gleichnisses. Es ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und dieses Gleichnis will nur eines lehren, dass alles, was Gott dem Menschen gibt, dass er es gibt aus seinem Wohlwollen und nicht, weil Menschen es verdient haben. In diesem Gleichnis von den Weingärtnern arbeiten verschiedene Taglöhner verschieden lang. Und jene, die nur eine Stunde arbeiten, die bekommen genau gleich viel wie jene, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und das finden dann jene, die länger gearbeitet haben, ungerecht. Dabei ist es nicht ungerecht. denn sie hatten ausgemacht, einen Denar für einen Tag, und sie sagen, gut, wir kommen. Und die, die am Schluss kommen, die haben gar keine Forderungen mehr gestellt. Die gingen einfach hin und bekamen dann auch einen Denar. Und das fanden dann jene, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, Unrecht. Und daraufhin sagt dann der Besitzer, der die Tagelöhner angestellt hatte, darf ich mit dem meinen nicht tun, wie ich will. Und dieses Gleichnis verwendet Jesus, um zu sagen, dass Gott uns alles schenkt, und zwar unverdient, weil er mit dem Seinen tun kann, wie er will. Das ist nicht ungerecht, aber mehr als gerecht. Es ist über Gerechtigkeit hinaus. Verführe Gott mit uns nur nach Gerechtigkeit, dann wären wir allesamt verloren. Aber jetzt schenkt er Schuld, schenkt uns ewiges Leben. Das will er mit diesem Gleichnis sagen. Und dieser Satz, viele sind berufen, wenige sind auserwählt, will diese Wahrheit unterstreichen, dass die Errettung, das ewige Leben, die Gabe des ewigen Lebens an dem liegt, der zum ewigen Leben beruft und der das ewige Leben schenkt. Dass es dann viele und wenige sind, das liegt daran. Also dass viele berufen sind, aber wenige auserwählt sind, das liegt daran, wie das Neue Testament sagt, dass viele, viele, viel zu viele den Ruf nicht annehmen. Den Ruf zum Leben und zum Heil. Dass das am Ende weniger errettet sind, als zum Heil gerufen worden waren. Ja? Dort hinten fragt jemand, ja?
Sie haben gesagt, Sie lesen die Bibel von immer von vorne nach hinten.
Ja?
Haben aber gleichzeitig gesagt, Sie haben auch im Neuen Testament gelesen.
Ja?
Ich weiß, wenn man predigt, kann man nicht, und die Bibel auslegen will, kann man nicht von vorne nach hinten lesen. Man wird nie zu einem Ende kommen, kann die einen überzeugen. Also in der Form, vom ganzen Gesicht der Bibel her gesehen, ist es unmöglich. Auch die Behauptung ist nicht wahr, wie Sie auch selbst sagten, dass Sie immer durchlesen. Aber ich habe eine Frage in der Hinsicht. Jesus hat doch einen Vater gehabt. In dem Matthäus, am ersten Kapitel, da heißt es, und zeugte, der Zeuger war der Geist. Folglich hätte er ja zwei Väter. Wie ist es möglich, dass jemand Mensch gezeigt hat und zwei Väter hat? Oder stimmt diese Behauptung nicht, was ich sage jetzt?
Ja gut, zuerst zum Ersten, was Sie sagten. Ich lese die Bibel wirklich fortlaufend und man könnte das tatsächlich so machen, von Anfang bis zum Hinten durch, bis hinten durchlesen und dennoch predigen. Das ginge bestimmt glänzend. Aber ich mache das so, dass ich in der Tat immer zwei Stellen gleichzeitig fortlaufend lese. Nämlich fortlaufend im Neuen und fortlaufend im Alten gleichzeitig. Und zur zweiten Frage antworte ich so. Und das ist einmal die für mich verbindliche Antwort. Gott nennt Jesus Christus seinen Sohn. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, Matthäus 3, Vers 17. Und dass Gott, der Vater, den Sohn gezeugt hat, und wenn es steht, gezeugt durch den Heiligen Geist, dann ist das ja Gott, der gehandelt hat und nicht ein Mensch. Also der Sohn Gottes hat einen Vater. Und dieser eine, Jesus Christus, ist wahrer Mensch und wahrer Gott, so stellt es die Bibel dar. Meine Erfahrung kennt so etwas wirklich nicht. Ich habe das nie erfahren. Und ich hätte das auch nie mir ausdenken können und kann es mir auch nicht ausmalen, wie das möglich ist, Mensch und Gott in einer Person. Aber wie soll ich Gott mit meinem Verstand fassen können? Dann wäre ich größer als Gott. Und darum stehen wir vor dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes als Anbetende, aber ganz sicher nicht als Erklärende da. Ja?
Ich habe gelesen am Anfang des Bibels, ne, dass Mose schreibt, um Gott schuf das Licht. Ist das das Licht zu verstehen als Trennung von Tag und Nacht? Also Tageslicht oder eine physische, eine Quelle des Lichts, wo alle Leben.
Ja, gut. Also zum Licht wird gesagt, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es steht nicht, dass er das Licht schuf, sondern es ward Licht. Gott befahl, es werde Licht und es ward Licht. Dort im Schöpfungsbericht ist dieses Licht gemeint, also das physikalische Licht ist gemeint.
Nicht das Licht, sagen wir.
Das geistliche Licht im Sinne von Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm, das ist im Schöpfungsbericht dort nicht gemeint. Dort ist wirklich gemeint das Licht, das diese Welt erleuchtet. Das physikalische Licht. Allerdings bestehen natürlich Analogien zwischen dem physikalischen Licht und dem wahren Licht. Ja?
Peter, ich wundere mich immer wieder, warum die Bibel nicht gelesen wird. Können Sie sich das erklären, dass es also Millionen Menschen gibt, sich dafür nicht interessieren. Die Menschheit will doch heute alles, möglichst alles erreichen. Ich sage immer, wenn in den Supermärkten irgendwelche Packungen stehen werden, das ist eine tolle Aufschrift, ewiges Leben wird zugesichert, die werden sich auf gegenseitig die Dinge aus der Hand reißen, mit Bestechungsgeldern und so weiter arbeiten, dass sie das dran kriegen. Warum wird das Wort Gottes zur Seite gelegt oder übersehen? Liegt es daran, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, also so erkläre ich mir das, ich selbst bin Prediger und stehe oft vor leeren Bänken, dass sie einfach den seelischen Tiefgang nicht mehr haben, die Leute. Nicht mehr die Zeit, nicht mehr die Fähigkeit zum Abschalten. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt die Gelegenheit wahr, mal
von Ihnen. Ja, es gibt mehrere Gründe und einer der Gründe sicher der, die ungeheure Zerstreuung, der moderne Mensch ausgesetzt ist und die er ganz gerne aber sucht. Und da liegt der tiefere Grund. Das Neue Testament macht es endlich deutlich, was eigentlich die ganze Heilsgeschichte oder die ganze Geschichte der Menschheit demonstriert, aber sagt es deutlich, dass die Menschen von Natur die Finsternis mehr lieben als das Licht. Steht in Johannes Kapitel 3, Vers 19. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Arges tut, kommt nicht zum Licht, auf dass seine Werke nicht offenbar werden. Das ist der tiefere Grund. Wir haben in uns eine innere Abscheu gegen das Wort der Wahrheit, weil wir wissen, die Wahrheit, die überführt mich und erklärt mich für schuldig. Und das wollen wir nicht. Unser Glück ist es, wenn wir es an uns geschehen lassen. Denn dann erleben wir, was David erlebte, der im Psalm 27, Vers 1 sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er will uns ins Licht stellen, weil er uns retten will. Und nicht, weil er uns demütigen und in den Boden treten will. Also das ist der tiefere Grund, warum so wenige oder relativ wenige die Bibel, das Wort Gottes, das Evangelium hören wollen, sich damit beschäftigen wollen. Ja?
Wir haben vorhin erwähnt, dass die Juden auf dem Weg in das gelobte Land, solange sie an Gott geglaubt haben, auf dem Weg waren. Und sobald sie sich abgewandt haben, wurden sie aus dem gelobten Land herausgetrieben. Also das ist für mich ein Bild eines rachsüchtigen Gottes. Das hat mit der Liebe Gottes eigentlich nichts zu tun. Und das ist dann mit der Frage, die Christen, Gott hat sie in Freiheit berufen, dass wir uns also für ihn und auch gegen ihn entscheiden können. Und ich denke, mit der Liebe Gottes hat das eigentlich nichts zu tun, was sie jetzt vorhin gesagt haben.
Ja, das müssen Sie dem Urheber der Bibel sagen, nicht mir. Ich habe einfach dargestellt, was in der Bibel steht. Aber vielleicht kann ich Ihnen eine sehr schwache Erklärung geben. Gott hätte Israel dort lassen können, wo es war. in dieser furchtbaren Knechtschaft Ägyptens unter der Herrschaft eines Königs, der ein Programm aufgestellt hatte, dieses Volk auszurotten. Steht in 2. Mose 1. Dort hätten wir sagen können, das ist ein Gott, der gegenüber dem Ergehen der Menschen gleichgültig ist. Er ist es aber nicht. Er hat dieses Volk von dieser furchtbaren Knechtschaft und aus dieser Bedrohung, unter dem es stand, herausgerettet. Und hat ihm gesagt, und jetzt bleibt an mir hangen, denn das ist euer Leben. Und wenn ihr euch von mir abwendet, das ist euer Verderben. Und ich sehe da nichts als Liebe, nichts als unverdiente Gnade. Denn das Gleiche tut er uns. Im Prinzip ist das nichts anderes, als was das Neue Testament uns sagt. Das Neue Testament zeigt uns, wir sind in der gleichen Lage, im gleichen Dilemma wie Israel in Ägypten, nur viel schlimmer. Knechte, Gefangene, sagt Jesus Christus, der Sünde. Und Gott sagt uns, dass wir, solange wir uns ihm widersetzen, im Tod bleiben. Er rettet uns, er sendet uns seinen Sohn, er ruft alle Menschen auf, an allen Orten, auch wir, die wir hier in diesem Saal sitzen, er ruft alle auf, an seinen Sohn zu glauben, sich seinem Sohn anzuvertrauen. Und wer es tut, hat ewiges Leben, ist ewig gerettet. Wer sich vom Sohn Gottes abwendet, ist, bleibt verloren. Also Gott müsste niemand von uns retten. Er müsste überhaupt nicht einem einzigen Menschen nachgehen. Er müsste gar kein Heil bereiten. Er könnte uns gehen lassen. Und er tut es nicht. Und das zeigt er uns an Israel. Das ist wie eine Demonstration dessen, was Gott mit allen Menschen vorhat. Sie aus der Knechtschaft herausretten, herausrufen, damit sie bei ihm bleiben. Und von ihm abfallen, ihn nicht wollen, das ist unser Verderben. Und da wird uns Gott wahrlich nicht zwingen. Er wird uns weder zwingen, an ihn zu glauben, noch wird er uns zwingen, das schon gar nicht, ihn zu verwerfen. Das machen wir. Ja?
Ich weiß nicht, ob ich Sie vorher richtig verstanden habe. Sie haben gesagt, die Bibel hat die Menschen autorisiert. Sie brauchen eigentlich, um Christ zu sein, nur die Bibel und keine Kirche oder Prediger, sowas in der Art. Aber sehen Sie das nicht so, dass die Kirche aus der Bibel hervorgeht?
Ja, gut. Ist eine Folge, ja. Gut, gut, dass Sie da fragen. Die Tatsache, dass, so sage ich das, die Tatsache, dass die Bibel Gottes Wahrheit vollumfänglich enthält, das heißt, so viel wie wir wissen müssen, um gerettet zu werden, ewiges Leben zu haben, Gott zu kennen und ihm zu dienen. Die Bibel sagt uns all das, was wir wissen müssen. Der Geist Gottes ist uns gegeben, dass wir das verstehen können. Und das macht uns unabhängig von menschlichen Institutionen, die sie zwischen Gott und den Menschen stellen wollen. Und wir wissen, dass das eigentlich das Schlimme an der Herrschaft Roms war, dass sie die Menschen von der Bibel fernhielten und sich als Instanz zwischen Gott und den Menschen stellten. Und so konnte kein Mensch, solange er das glaubte, was Rom sagte, konnte kein Mensch hoffen, irgendwie das Heil zu finden, wenn er nicht zum Priester ging. Der Priester war der Mittler und nur die Priester durften die sogenannten Geheimnisse, so nannte man das, auslegen und erklären, niemals das Volk. So stand also immer eine Instanz zwischen dem Menschen und Gott. Die Bibel macht es uns aber klar, und der Geist Gottes, wer an den Sohn Gottes glaubt, der Geist Gottes befähigt uns, die Botschaft des Heils zu verstehen, so dass wir Errettung und Heil finden im direkten Glauben, in der direkten Abhängigkeit von Gott selbst. Nun ist es so, dass solche, die glauben, die gläubig sind, dass sie sich natürlich in Gemeinschaften finden. Das mag man dann die Kirche nennen, aber die Kirche darf nie, oder die Gemeinschaft von Gläubigen darf nie, eine Instanz werden, die sich zwischen den Gläubigen und Gott stellt. Als ob die Erkenntnis Gottes, das Verständnis seines Heilswegs, die Errettung selbst von Menschen abhinge. Das hat Gott nie gewollt, nie. Ja.
Ja, ich würde sagen, Sie sind aber doch mit Hilfe von einem Analphabeten in Indien zum lebendigen Glauben kam.
Jawohl.
Und der Kämmerer,
ja,
hat auch Gott den Philippus zu ihm geschickt.
Jawohl, natürlich. Gut, dass Sie auch darauf hinweisen. Wer das Evangelium kennt, der sagt es anderen. Und er ist ihm eine Hilfe, das Evangelium zu hören, diesem Evangelium zu glauben. Und was bewirkt das Evangelium? Das Evangelium bewirkt, dass der Mensch persönlich mit Gott versöhnt wird. Aber das geschieht ohne menschliche Vermittlung. Der Mensch bezeugt die Wahrheit. Aber die Beziehung zum Retter wird hergestellt, ohne dass eine menschliche Instanz dazwischen stünde. Und das ist doch ein wichtiger Unterschied. Ja, da hinten fragte jemand etwas. Ja?
Ich wollte nur das Augenmerk darauf richten, wie die Praxis doch aussieht. Sie sagten, es wäre gerechtfertigt, wenn sich kleine Kirchen oder ähnliche Gemeinschaften dann bilden, aber nicht eine Institution. Aber in der Praxis sieht es doch dann so aus, dass es dann quasi kleine Päpste gibt, oder dass Sie jetzt praktisch da vorne als Ansprechpartner der Papst sind. Sind doch ständig die Interpretationsprobleme der Bibel, zu denen die Leute dann Fragen haben. Luther hat die Bibel völlig anders interpretiert als Calvin oder als Zwingli. Und es sind große Unterschiede doch in den Interpretationen der Bibel.
Ja, also die Unterschiede zwischen Zwingli, Luther und Calvin sind verschwindend klein. Nur in einem Punkt haben sich also Zwingli und Luther völlig unnötigerweise gestritten, im Verständnis des Abendmahls. War wirklich das Einzige.
Das geht auch um die Prädestinationsfrage.
Ja, nein, das ist nicht wahr. Da haben sie völlig gleich gedacht. Zwingli, Luther, Calvin haben da völlig gleich gedacht. In der Frage der Erwählung, in der Frage der Gnade, in der Frage der Freiheit und Unfreiheit des menschlichen Willens, haben sie völlig gleich gedacht.
Ja, aber Sie denken doch anders.
Nein, nein, ich denke auch weitgehend so wie Sie.
Das ist vorherbestimmt.
Nein, nicht das.
Also,
und das ist jetzt nicht unser Problem. Aber was Sie sagten, und das ist ein großer Unterschied. Angenommen, ich würde jetzt sagen, und dann wäre ich ein Papst. Ihr müsst zu mir kommen und müsst alles mir sagen. Und ich habe es in meiner Hand, zu erklären, ob du richtig glaubst oder nicht. Dann wäre ich ein Papst. Denn das maßen sich menschliche Instanzen an, zu befinden darüber, ob einer recht glaubt oder nicht. Und es von seiner Zustimmung abhängig zu machen, ob er Vergebung hat, ob er das Heil hat, ob er Errettung hat. Also der Mensch hat es in seiner Hand. Dann wäre ich ein Papst. Und so hat kein Luther gehandelt, so hat kein Zwingli gehandelt, so hat kein Calvin gehandelt. So hat der Papst gehandelt. Der wohl.
Also hat Luther hat auch keinen Widerspruch mehr geduldet zuletzt.
Gut, das...
Calvin hat keinen Widerspruch mehr geduldet zuletzt.
Ja.
Und hat alle Gegner schlimmer behandelt, als die Päpste zuvor angeblich die Leute behandelt haben.
Nein, das sind... Das
ist der Anspruch, wenn einer sich selbst ernst nimmt mit seiner Überzeugung, dann muss er doch sagen, das und das ist richtig. Aber das ist der Anspruch des Papstums ja gar nicht. Das Papstum sagt ja nur, die und die Bibelstelle wird seit den Anfängen der Christenheit so und so und sie wird interpretiert.
Nein, Sie irren, guter Mann, Sie irren. Nee. Sie irren ganz fundamental. Ganz fundamental. Was den Papst und Papst macht und was Papst und Papst und macht, ist, dass es vorgibt, beansprucht, in ihren Händen die Gnade und die Gnadenmittel zu verwalten, so dass man nur Gnade empfangen kann via ihre Hände und ihre autorisierten Instanzen. Das ist nun einmal so. Es gibt keine Vergebung ohne den Priester, der sagt, ego te absolvo. Und wenn der Priester dir die Beichte verweigert, dann sitzt du mit deiner Sünde da. Das ist römisch-katholische Lehre.